Thema Aufbrüche ist ja gerade so unsere 40-Tage-Aktion. Unsere süddeutsche jährliche Konferenz hat ja einen Veränderungsprozess, Change-Prozess angestoßen. Gestern hatten wir eine Online-Tagung und eigentlich, ja, was soll ich sagen, beschlossen, dass die süddeutsche jährliche Konferenz den Weg geht, größere Bezirke zu bilden. Da Veränderungen zu machen. Das heißt nicht automatisch und nicht selbstverständlich, dass Gemeinden geschlossen werden, sondern dass einfach größere Verwaltungseinheiten gebildet werden, um der Zahl der geringer werdenden Pastorinnen und Pastoren gerecht zu werden. Und also wir hatten ja mal so die Hoffnung, gell, wenn wir Mühlacker, Sersheim, Vaihingen zusammengehen, dann haben wir den Prozess soweit abgeschlossen. Dem ist nicht so, sondern wir müssen tatsächlich ein bisschen größer denken. Deswegen gibt es irgendwann diese Wochen mal ein Treffen auch mit Bietigheim und Ludwigsburg und Marbach und einfach mal sich begegnen, ausloten, was denn so möglich wäre. Muss uns nicht Angst machen, sondern es kann auch neue Kräfte freisetzen. Wir sind ja gerade in der 40-Tage-Aktion, das meiste geht ja online. Das wäre das, was ausdruckbar ist, habe ich mal mitgebracht, die Impulse für diese Woche. Können wir nachher auch noch kopieren, wer das gerne mitnehmen möchte. Ein bisschen was ist ja auch papierisch zu lesen. In dieser Woche also methodistische Aufbrüche, das Thema. Und bei methodistischen Aufbrüchen muss man ja dann immer auch an den Anfang der methodistischen Bewegung gehen. Wir haben vorhin die Geschichte von Hannah Ball gehört, Gründung oder Beginn der Sonntagsschule. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann landen wir bei John Wesley. Viel weiter zurück können wir nicht, weil das ungefähr der Anfang der methodistischen Bewegung war. Und John Wesley hat in einer Zeit gelebt, die religiös und moralisch doch auch ein bisschen von rauen Sitten geprägt war. Viel Glücksspiel, viel Alkoholkonsum, Missbrauch. So habe ich mal gelesen, jeder sechste Laden in London war eine Kneipe. Das ist also sportlich, wenn man da eine Kneipetour machen will, kommt man rum. Ja, inzwischen hört man ja auch aus Großbritannien vom Kneipensterben. Ja, und in dieser Zeit hat John Wesley gelebt, auch sein Bruder Charles, der mit zwei Mitstudenten den Holy Club, den Heiligen Verein, gegründet hat, mit der Absicht, mehr Bibel lesen, Gottes Wort aufnehmen und auch praktisch werden. Also ein Leben in der Heiligung haben sie es genannt und sie haben begonnen, Armen zu helfen, kranke Gefangene zu besuchen, Kinder zu unterrichten. Das war einfach seine Überzeugung. Er hat, das habe ich mir auch wieder neu anlesen dürfen, er hat eine explodierte Gießerei gekauft in London und daraus so ein modernes, heute würde man sagen, modernes Gemeindezentrum gebaut mit Gottesdienstraum und Pferdestall und Gebetsraum und Bibliothek und Armenapotheke. Also fantastisch. Also er war schon Macher, also bewundernswert. So wurde diese alte Gießerei zum Mittelpunkt der Londoner Methodisten damals. Was kennzeichnet die methodistische Bewegung, wurde John Wesley einmal gefragt. Und seine Antwort war, Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Kennzeichen methodistischer Bewegung, Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Tätiger Glaube. Und so kam es, dass Methodisten beteiligt waren bei der Abschaffung der Sklaverei, bei der Gründung von Gewerkschaften. Auch die Bausparkassenbewegung kam durch methodistische Beteiligung zustande und eben auch Sonntagsschulbewegung, Lesen, Schreiben, Lernen für alle Altenheime, Tafelläden, würde man heute sagen, Hospizarbeit und so weiter. All das kam mit und durch die methodistische Bewegung in Gang. Glaube, der in der Liebe tätig ist, ist eigentlich kein methodistisches Merkmal. Es müsste eigentlich Merkmal sein für alle Christinnen und Christen, für alle Gemeinden, so diese Dinge. Für den heutigen Sonntag ist ein Bibeltext aus Ruth vorgeschlagen. Ich habe mich gefragt, warum die Geschichte von Ruth, klar, es ist eine Aufbruchgeschichte, Und dann bin ich drauf gekommen, Ruth war eigentlich Methodistin. Deswegen kommt diese Geschichte vor, weil sie was macht, das eigentlich auch typisch methodistisch und eigentlich typisch, ja, christlich ist vielleicht zu weit gesagt, aber typisch biblisch gläubig ist. Ihr kennt die Geschichte von Ruth, Naomi und ihr Mann, der Elimelech. Sie wandern aus von Israel nach Moab, zusammen mit ihren Söhnen Kiljon und Mechlon, auch das darf man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, um in der Fremde besseres Leben zu finden. In Israel war Hungersnot. Also die waren Wirtschaftsflüchtlinge, diese Familie waren Wirtschaftsflüchtlinge. Wir schimpfen heute immer über Wirtschaftsflüchtlinge. In der Bibel kommt es oft vor. War ganz selbstverständlich, man geht woanders hin, wenn es im eigenen Land nicht mehr gut geht. Und diese Familie wandert aus nach Moab. Die Söhne heiraten dort und dann geht Schlag auf Schlag. Die Männer sterben alle aus dieser Familie, Kinder sind keine da. Und dann steht die Naomi zusammen mit ihren Schwiegertöchtern da. Soziale Sicherung gab es ja damals nicht, das war die Familie. Und wenn die Familie weg ist, dann fehlt das soziale Netz. Was tun? Die Naomi entscheidet, ich gehe zurück nach Bethlehem, wo ich herkomme. Vielleicht gelingt es dort wieder anzuknüpfen. Und sie überlässt ihren Schwiegertöchtern sozusagen die Entscheidung, ob sie mitwollen, beziehungsweise sie sagt, sie sollen eigentlich dort bleiben. Und in dieser Situation antwortet die eine Schwiegertochter, die Ruth, folgendes. Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. Ein bekannter Text aus dem Buch Ruth, oft auch verwendet als Trautext bei kirchlichen Trauungen, wobei das Versprechen hier ja von zwei Frauen gegeben wird oder einer Frau zur anderen, also wenn man so will, schon ganz modern. Ja, also Ruth wird hier so der Glaube der Ruth betont, der Aufbruch, den sie wagt. Sie lässt alles zurück, was für sie wichtig ist, was ihr Leben bisher geprägt hat. Und dieser Glaube der Ruth, dieser gelebte Glaube, er zieht Kreise. Die Ruth ist eine der wenigen Frauen, die im Stammbaum Jesu erwähnt werden. Also Matthäus 1, Stammbaum Jesu, kann man die Generationen lesen. Stammbäume sind Männerdomäne, da werden eigentlich nur Männer erwähnt. Aber im Stammbaum Jesu gibt es ein paar wenige Frauen, die erwähnt werden. Und die Ruth ist eine davon. Wisst ihr noch andere? Kleine Quizfrage zwischendurch. Welche Frauen könnten noch im Stammbaum Jesu auftauchen? Die Rahab, ganz genau, also auch wie Ruth, eine Ausländerin, die Bathseba taucht indirekt auf, sie taucht auf als Frau des Uriah. Also wenn man den Stammbaum liest, da steht nicht Bathseba, da steht Frau des Uriah. Auch seltsam, warum sie nicht mit dem Namen erwähnt ist, aber sie ist mit dabei und dann noch eine, Maria, genau, die ist auch mit erwähnt. Das sind so die Frauen, die im Stammbaum Jesu vorkommen und eben auch die Ruth durch ihre Art, ihren Glauben ja auch zu ändern. Sie war ja eigentlich, darf man das sagen, Heidin. Sie hat ja andere Götter verehrt gehabt und vertraut sich jetzt auch mit ihrem Leben, mit ihrem Glauben, dem Glauben ihrer Schwiegermutter an. Also sie lässt wirklich alles zurück und geht mit ihrer Schwiegermutter, mit der Naomi und sagt, dein Gott ist mein Gott. Also sie lässt alles zurück und entscheidet sich dafür, diesen Weg zu gehen. Das ist auch ein methodistisches Merkmal, die Entscheidung. Also in der EMK wird man ja nicht automatisch Kirchenglied, sondern man muss sich entscheiden, man muss es wollen. Getaufte Kinder sind Kirchenangehörige, die gehören zur Kirche, aber Kirchenglied. Mit dem Bekenntnis des Glaubens ist eine Entscheidung. Da muss man sagen, ja. Und dann kriegt man sieben Fragen gestellt Und die muss man alle mit Ja beantworten. Und dann kann man, ist man Kirchenglied. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ich nehme das, was Gott mir in Jesus Christus schenkt, an. Ich nehme es für mich an. Ich entscheide, dass mich dafür diese Liebe Gottes für mich in meinem Leben wirksam werden zu lassen. Entscheidung fällen. Ruth fällt eine Entscheidung und sagt, ich gehe mit. Die Orpa, die andere Schwiegertochter, entscheidet, ich bleibe zurück. Beides ist okay. Aber für die Ruth ist es eben wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Spannend, dass die Ruth sagt, ich lasse mich von meiner Vergangenheit nicht binden, sondern bin bereit, auch neue Wege zu gehen. Schön, finde ich toll, wenn die Vergangenheit einen nicht so knebelt und sagt, so war es schon immer und so machen wir es schon immer oder so, sondern ich bin bereit, auch neue Wege zu gehen, mich einzulassen im Vertrauen auf Gott. Und das macht die Ruth und sie taucht auf im Stammbaum Jesu. Dieser Glaube wird also anerkannt. Methodistische Aufbrüche, darum geht es in dieser Woche. Ich habe mal so überlegt, wo sind denn Aufbrüche auch in unseren Gemeinden hier in der Region zu sehen. Und da ist mir zum Beispiel eingefallen, was Rahel Lötzke macht hier in Sersheim mit der Spielgruppe am Mittwochnachmittag. Das war so schön, wie sie das erzählt hat, dass sie gemerkt hat, eigentlich gibt es Bedarf für Kinder und Familien und Spielgruppe und alles, was es gibt, kostet irgendwie Geld. Da können wir doch was hier machen. Und sie hat es einfach gemacht und macht es und ist eine tolle Sache. Mir ist eingefallen, das Maultäßle, das es in Mühlacker gab, wo Leute gesagt haben, Mensch, wir könnten doch Mittagessen anbieten für alle. Gibt es inzwischen nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen, darf auch sein, es muss ja nicht alles ewig weitergehen, sondern einfach mal Dinge machen. Spaghetti-Abende könnte man nennen, Family Time, Celebrate-Gottesdienste in Vaihingen, der Gebrachtwarenmarkt, wo Leute auch gesagt haben, wir haben eine Idee und wir machen es. Wer macht mit, wer ist dabei? Und gibt es jetzt schon viele Jahre. Alles so Dinge, die möglich sind und ja, da dürfen wir immer auch offen sein, offen bleiben für das, was Gott uns sozusagen vor die Füße legt. Wo wir auch in diesen Zeiten immer wieder fragen können, wo können wir durch unseren Glauben in Liebe tätig werden? Wo ist Bedarf? Wo haben wir Kapazitäten? Wo habe ich auch Lust, was zu machen? Also das ist ja auch wichtig, ja, dass man sagt, das macht mir Spaß, mich daran zu engagieren und nicht, oh, man sollte mal wieder das machen und wer macht mit, sondern rauszufinden, wo schlägt mein Herz, wo habe ich Freude dran und wo bin ich begeistert auch dafür, wo möchte ich mich einbringen. Es gibt ja leider keine explodierte Gießerei hier, die man kaufen könnte und umbauen, aber vielleicht gibt es andere Sachen. Die wir machen könnten, wo wir spüren, das ist dran für uns. Da haken wir ein, da möchte man miteinander aufbrechen. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es auch gern nochmal, so der Veränderungsprozess unserer Kirche finde ich was total Spannendes. Also das mitzuerleben, dass Kirche sich verändert und wir da mitwirken können, dabei sind, uns wieder neu ausrichten auf Gott und uns zeigen lassen, wo er uns hinführen will. Das ist doch toll. Da dürfen wir mutig auch uns drauf einlassen, ohne Angst, ohne Verlustangst oder so, sondern wenn das ein Weg ist, den Gott uns zeigt, dann nichts wie auf den Zug aufspringen und mitfahren. Dass wir etwas von dieser Liebe weitergeben und teilen, Hoffnung in diese Welt hineintragen. Ja, Ruth geht diesen Weg. Sie geht mit ihrer Schwiegermutter Naomi zurück in das verheißene Land sozusagen nach Bethlehem. Wenn es euch interessiert, wie die Geschichte weitergeht, in der Bibel steht es. Dürft ihr nachlesen, erzähle ich jetzt nicht, was da alles passiert. Aber es ist ein mutiger Aufbruch, den die Ruth wagt. Und Wir dürfen uns zeigen lassen, wo Gott uns mutige Aufbrüche schenken möchte. Amen.